Monatsrückblick.
Radio frei.
Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und wir blicken auf den Monat Mai zurück. Der hat 31 Tage und im Monat Mai war ganz schön viel los. Sowohl wenn man das große Ganze betrachtet, als auch wenn man so ein bisschen Kleineres betrachtet. Was war hier in Erfurt los? Was war hier bei Radio Frei los? Das Große betrachtet ist natürlich, wir haben einen neuen Bundeskanzler, Friedrich Merz von der CDU. Er ist gewählt und wir haben einen neuen Papst, Leo der 14. Und beide haben gemeinsam, dass sie schon ein bisschen älter sind. Sie sind nämlich exakt genauso alt, 69. Also mit 69 könnte man sagen, fängt's dann wirklich richtig an. Und dann war natürlich hier bei Radio Frei auch eine ganze Menge los. Es gab viele Austauschprojekte, entweder zwischen Studierenden aus verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Bosnien-Herzegowina, oder aber auch Schüler und Schülerinnen waren da, die hier Projekte umgesetzt haben. Und dann ist natürlich der Monat Mai gekennzeichnet durch verschiedene Feiertage, Gedenktage. Also zuletzt hatten wir Christi Himmelfahrt. Davor gab es den 8. Mai, den Tag des Kriegsendes, der Tag der Befreiung. Und natürlich den 1. Mai, der auch als Tag der Arbeit bekannt ist. Denn alles, was heute so selbstverständlich ist, dass man eben eine 8-Stunden-Woche hat oder dass man im Homeoffice arbeiten kann, dass es Feiertagszuschläge gibt, dass es überhaupt Feiertage gibt, das musste irgendwann alles mal erkämpft werden. Und die ganze Bewegung begann Ende der 1880er Jahre, also schon über 100 Jahre her, in Chicago. Damals gab es eine riesige Kundgebung und es ging eben um die Forderung nach weniger Arbeitszeiten. Und das Ganze hat sich abgespielt in einer Fabrik für landwirtschaftliche Geräte. So nahm das alles seinen Anfang. Und wir haben mal hier die Leute gefragt auf dem Erfurter Anger, was sie eigentlich mit dem 1. Mai verbinden.
Das ist der Tag der Arbeit.
Da verbinde ich, dass ich mich ausruhen kann, habe frei und wünsche euch ein schönes Gutes.
Ich verbinde das einfach nur mit der DDR, mit dem 1. Mai, mit dem 1. Mai, wo immer Kundgebung war und sowas. Mehr eigentlich, aber auch nicht.
Ansonsten ist es natürlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein wichtiger Tag. Aber die Wirtschaft scheint das nicht so zu finden. Ich habe gerade vorhin im Radio gehört, dass die doch sagen, da sind erhebliche Einkommenseinbußen. Aber das ist dann halt eben so.
Feiertag. Ganz einfach Feiertag. Da wir nicht mehr arbeiten, haben wir keinen Bezug zu. So.
In welcher Branche haben Sie gearbeitet?
Ich war in der EDV.
Elektronische Datenverarbeitung.
Genau. Und mit dem 1. Mai verbinde ich eigentlich Lustigkeit, Mainäge, DDR-Zeiten, daran erinnere ich mich sehr gern. Und heute habe ich eigentlich keinen Bezug mehr zum 1. Mai, außer dass Feiertag ist. So.
Letzte Frage, dass unsere jüngeren Zuschauer es auch verstehen, wenn Sie sagen, Mai-Feiertag, früher DDR-Zeiten, Nelke. Man hat sich dann immer getroffen, unter anderem hier in Erfurt am Juri-Gagarin-Ring. Beschreiben Sie das mal.
Man hat sich am Juri-Gagarin-Ring getroffen, meistens mehr Zwang als freiwillig. Und dann ging es los und dann wurde marschiert und dann war, weiß ich nicht, ob Sie das noch kennen, die Rote Rosi. War
Rosemarie Seibert, die damalige Oberbürgermeisterin.
Die damalige Oberbürgermeisterin von Erfurt, die stand auf der Tribüne, wo das ehemalige Gewerkschaftshaus war am Juri-Gagarin-Ring. Und da sind wir alle vorbei. Ich gestehe, ich bin selten vorbeigekommen, weil ich schon am Anger schon zu meiner Straßenbahn abgekürzt habe. Wichtigkeit war, Hauptsache man stand auf der Liste, dass man da war und dann ging das gut. Also das waren sehr, sehr schöne Zeiten. Ja.
Wann ich das letzte Mal geredet hab, wann das letzte Mal im Spiegel auch mein Spiegelbild gesehen hab, wann das letzte Mal Stunden allein für mich ganz allein, laufen Highspeed am Burnout vorbei, um Geschichten zu schreiben. Jag meinen Träumen hinterher, aber nur wenn ich träume, werd von anderen geleitet. Ein Blick aus dem Fenster, weiße Farbgespenster. Und zwischen allen weißen Farben seh ich meine Fahne im Wind. Meine Fahne im Wind. Ich kapituliere, ich kapituliere. weißen Farben. Seh nur weiße Fahnen, nur in weißen Farben. Kann mich längst nicht mehr konzentrieren. Totul ist als Hintergrund und bis auf den Lebenslauf nichts, was sich wirklich für mich lohnt. Frag mich, wie's mir geht an langen Tagen. Schließe die Tür, bröckelnde Fassade. Der Weg zum Spiegel fällt mir schwer, weil kann mich wieder mal nicht sehen. Sehnte Bilder von mir, große Vision, wie ich sie verliere. Weißen Fahnen schwenken, meine Fahnen.
Weiße Farben, Musik von einer ganz jungen, noch unbekannten Künstlerin aus Hessen, die Ende Mai hier direkt bei uns zu Gast war, genau in diesem Studio. Und das war insofern besonders, dass sie wirklich extra aus Hessen angereist ist. Und das haben wir auch nicht so oft, dass früh um 7 schon Menschen hier im Studio sind. Also, dass Menschen hier im Studio sind, das haben wir häufiger, denn es muss ja auch moderiert werden. Aber dass Gäste um die Zeit da sind, das passiert im Jahr nicht so oft. Aber so war das eben bei Nina Jakob. Und sie war zu Gast bei Universal, die Sendung, die es ja nicht nur abends gibt, sondern auch früh, montags um 7. Könnt ihr da gerne einschalten. Und diese junge Künstlerin hat eben so ein bisschen erzählt, ja, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, selbst sich in Sachen Musik zu versuchen. Sie hat anfangs mit ein paar Freundinnen nur Coversongs gemacht. Und dann hat sie eben speziell auch diesen Song, Weiße Farben, das war der allererste Song, den sie überhaupt aufgenommen hat, dann dafür geschrieben, dass sie gesagt hat, es geht irgendwie darum, dass man manchmal auch Träume verwirklichen muss und nicht in so einem Tief steckt. Und ihr ging das so, das beschrieb sie im Gespräch mit Kollegin Lilly, wie das eben war, als sie studiert hat und irgendwie das Gefühl hatte, sie tritt auf der Stelle. Wir hören mal in das Gespräch einfach hinein.
Ich habe mich so richtig wiedergefunden darin, dass ich während des ganzen Studiums überhaupt keine Musik gemacht habe und überhaupt nichts mehr von dem gemacht habe, was ich eigentlich so wahnsinnig gerne in meinem Leben auch mache. Also sei es jetzt irgendwie Hobbys oder Träume verfolgen, ich gar nicht mehr so richtig gemacht und ich habe das alles so ein bisschen verloren und hatte das Gefühl, dass ich mich auch zu der Zeit so ein bisschen verloren habe und musste mich erstmal wieder so sammeln, meine Träume wiederfinden. Und da ist Weiße Farben entstanden, dass ich quasi, das ist so ein bisschen das Sinnbild von, ich kapituliere unter diesem Stundenplan, den ich mir selbst auferlege, den ich aber eigentlich gar nicht machen will.
Ja, voll. Ja, auf jeden Fall eine richtig wichtige, ich sag mal Chance, auch autobiografisch so zu verarbeiten, was gerade so los ist.
Ja.
Ja, ist es also dann dir in dem Kontext wahrscheinlich auch super wichtig, deine Texte selber zu verfassen, oder?
Ja, also bisher schreibe ich alle meine Texte allein, aber ich muss auch sagen, es ist auch cool, mit anderen zusammen zu schreiben. Also mir ist schon irgendwie wichtig, oder die Ideen, also mir ist wichtig, dass die Ideen vielleicht von mir kommen, wobei ich wahrscheinlich auch nichts dagegen hätte, wenn man in der Gruppe zusammensitzt und mehrere Leute Ideen reinwerfen.
Ja.
Also das ist eigentlich auch eine super coole Sache, aber bisher schreibe ich alles alleine, ja.
Krass. Das ist verrückt. Wie lange dauert es, bis du dann zufrieden bist, sag ich mal, mit so einem Endergebnis?
Das ist super unterschiedlich. Ich habe Songs, die habe ich an einem Abend geschrieben. Genau. Und dann gibt's aber auch Songs, die fange ich an und dann gucke ich mir die ein halbes Jahr überhaupt nicht an oder hab die immer nur so im Hinterkopf und da steht vielleicht nur eine Zeile oder zwei, die ich cool finde. Ja,
ja, crazy. Jetzt für alle vielleicht da draußen, die zuhören und denken so, wow, ich will auch. Kannst du vielleicht mal so den Prozess beschreiben? Vielleicht kannst du es auch auf weiße Farben beziehen. Ich weiß nicht, wie unterschiedlich das von Song zu Song ist. Wie lange dauert es, wenn du eine Idee hast für einen Song, so den Prozess, bis der dann veröffentlicht wird? Also was sind da so für Schritte? Wie kann man sich das vorstellen?
Boah, das ist super unterschiedlich. Also ich würde sagen, am schnellsten für mich geht's, wenn ich mir einfach die Gitarre schnappe und ich irgendwelche Akkordfolgen spiele und irgendwelche random Sätze da drauf schreibe. Und manchmal kommen da echt coole Sachen bei raus.
Okay.
Je nachdem, wie lang dieser Schreibprozess dauert. Ja, auch der Produktionsprozess, das ist unterschiedlich. Aber auf jeden Fall, natürlich gehört die Produktion dazu. Erstmal den Song schreiben, aufnehmen, dann wird der ja nachbearbeitet und dann kommt der nochmal ins Mastering und so. Und dann theoretisch ist man eigentlich schon fertig. Man könnte den direkt hochladen bei Spotify und Co.
Crazy.
Er wäre theoretisch schon fertig, aber genau, heutzutage gehört da ja noch ein bisschen mehr dazu. Man will es ja auch irgendwie cool präsentieren auf Instagram und Co. Genau, das sind so die Schritte und das ist auch ganz unterschiedlich. Aber ich, so ein Monat, also bevor ich einen Song veröffentliche, sollte er so einen Monat davor auf jeden Fall hoffentlich schon da sein.
Ah, fertig sein und dann brauchst du noch einen Monat, um den irgendwie zu vermarkten und zu präsentieren und dann
ungefähr
bist. Ah, ja, krass.
Ja, so ein bisschen Content zu machen, ein paar Fotos, Videos und sowas.
Voll cool, ja. Also das heißt so, die Melodie kommt auch aus deinem eigenen Kopf?
Ja, also die meisten.
Mhm.
Nee, alle. Ja, ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie schon so ein Instrumental hat oder ne, man spielt auf Gitarre, dann ist man natürlich auch, wird man so ein bisschen geleitet. Aber
ja,
das ist ein wildes Umhersummen manchmal am Anfang und manchmal auch irgendeine Fantasiesprache, die man irgendwie auf die Musik macht. Ja.
Verrückt, aber das ist ja irgendwo auch das, was es ausmacht, gell?
Ja.
So einfach die Kreativität. Voll. Wenn du jetzt sagst, einen Monat, dann steckt da ja bestimmt auch super viel Aufregung hinter. Erinnerst du dich so ein bisschen zurück vielleicht an auch die Veröffentlichung von Weiße Farben? Wie war das für dich? Warst du aufgeregt? Hast du da gesessen und gewartet, bis die HörerInnen kommen?
Ja.
Okay.
Ja, also ich muss sagen, mein erster Song, ich war super aufgeregt, weil ich irgendwie dachte, also damals, vor einem Jahr, dachte ich noch, man haut einen Song raus und das ist so voll was Großes und für mich war das auch riesig.
Ja, auf jeden Fall.
Das nimmt mit der Zeit irgendwann ein bisschen ab. Also ich sitze heute nicht mehr um Donnerstag 0 Uhr auf meinem Handy und gucke, oh, hat schon jemand gehört? Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ja, ich war total aufgeregt.
Voll
aber
schön.
Es war auch super, super cool. Ich weiß noch, ich habe da in meinem Bett gesessen und habe vielleicht ein bisschen geweint.
Oh.
Ja, weil man dann irgendwie so stolz
so
auch wirklich drauf ist.
Ja.
Ja. Ja, man hat sowas zum, nicht zum Anfassen, aber zum Sehen und zum Hören so von einem selber. Und das kann plötzlich, können
ja,
alle plötzlich hören. Ist ja theoretisch mit allem so, was man ins Internet packt, aber
auf jeden Fall.
Das ist halt so Musik und das ist das, was ich schon immer machen wollte und deswegen war das voll crazy für mich damals.
Soweit die Künstlerin Nina Jakob, Musikerin, die hier zu Gast war bei Universal im Gespräch mit Lilly. Und wer sie live erleben möchte, der kann übrigens zum Open Flair nach Eschwege fahren im August, vom 6. bis 10. August. Da tritt sie auf. Eschwege ist ja nur etwa eine Autostunde entfernt. Oder auch mit dem Zug kommt man da natürlich auch hin.
Can't wait at all. Can't lay out.
Santa Fe von Beirut, von ihrem Album Riptides. Und ihr seid mittendrin im Monatsrückblick für den Monat Mai. Und ich habe schon gesagt, der Monat Mai, das haben wir alle gemerkt, war unter anderem auch bei uns natürlich geprägt von den verschiedenen Feiertagen und Gedenktagen. Wir hatten schon hineingehört über den 1. Mai. Was wissen die Menschen heute noch über den 1. Mai, den Tag der Arbeit? Und dann gab es ja exakt eine Woche später den 8. Mai, den Tag der Befreiung, das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945. War hier auch etwas Besonderes. Wir haben uns auch mit beschäftigt, hatten unter anderem zum Beispiel mit einem Historiker gesprochen, wie das hier war in Erfurt, wie das wahrgenommen damals, als die amerikanischen Panzer hier eingerückt sind, und sind natürlich auch der Frage nachgegangen, warum, Glück gehabt, Erfurt eben nicht zerstört wurde. Das hätte ja auch alles anders kommen können. Und dann haben wir uns auch natürlich damit beschäftigt, wie ist man mit den Verbrechen damals umgegangen, die im Nationalsozialismus passiert sind, mit dem schlimmsten Menschheitsverbrechen überhaupt, dem Holocaust, der Vernichtung von 6 Millionen Juden. Und das ist eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt und die auch nächste Generationen beschäftigen sollte. Aber die Frage ist, wie trägt man das an die nächsten Generationen heran? Stichwort Erinnerungskultur. Es gibt ja hier zum Beispiel den Gedenkort Topf und Söhne. Das ist ein ehemaliges Unternehmen gewesen im Zweiten Weltkrieg, die eben die Öfen, die Verbrennungsöfen unter anderem für Auschwitz hergestellt haben. Und diese Gedenkstätte hat sie eben zur Aufgabe gemacht, eben mit vielen Schulen hier in Thüringen zusammenzuarbeiten und eben direkt am Ort Dinge beizubringen. Und unter anderem gab es in diesem Monat auch ein besonderes Treffen, denn es werden teilweise auch Schulfahrten organisiert, eben in die heutigen Gedenkstätten, zum Beispiel in das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Da war eine Erfurter Schule zu Gast, 11 Klässler waren das in diesem Falle von der Friedrich-Schiller-Schule in der Schillerstraße in Erfurt, und die haben dann Rede und Antwort gestanden, als sie dann wieder da waren. Ende April sind sie hingereist, Anfang Mai waren sie dann natürlich wieder da. Mein Kollege Reino hat es mit einigen Schülerinnen und Schülern gesprochen, und die haben mal so erzählt, wie sie das erlebt haben, den Besuch, wie sie das verarbeitet haben, einmal für sich ganz konkret, aber wie sie es auch mitunter künstlerisch umgesetzt haben in Form von zum Beispiel Gedichten. Wir hören mal direkt hinein in die Gespräche, die Reino geführt hat.
Wir haben uns im Laufe der Gedenkstättenfahrt mit verschiedenen Workshops befasst, und da war unser Thema Sport im KZ, und da haben wir als Unterthema Fußball genommen, weil es uns einfach verbindet miteinander. Wir treffen uns öfters mal und spielen zusammen Fußball. Und das dann in dem Hintergrund zu sehen, dass Menschen in einem KZ unter schwersten Bedingungen, unter Hungersnot, unter Pesten, unter Schüssen und Vergasung Fußball spielen, um zusammenzufinden, aber auch um Essen zu kämpfen. Da haben wir einfach gesehen, das ist dieser Punkt, den wir hier vermitteln wollen und wofür wir hier noch ein bisschen Aufmerksamkeit
bringen. Was bedeutet das im Hinblick auf Fußball heute?
Ich denke, man sollte auf jeden Fall immer im Hintergrund haben, dass wir alle Menschen sind und alle durch den Sport in Verbindung kommen und nicht getrennt werden durch verschiedene Vereins, sondern dass wir alle den Sport ineinander sehen. Genauso wie wenn man andere Spieler ausbuht oder Pfiffe hört, dass man da immer sagen sollte, nein, wir sind alle zusammen hier und wollen Spaß und Freude haben am Spiel und nicht uns beweisen und andere unterdrücken und sonstige schlimme Sachen.
Dankeschön.
Bitte gerne.
Was ist euer erster Eindruck gewesen, als ihr auf der Rückfahrt wart? Der wichtigste Eindruck?
Also ich habe mir erstmal, es war alles auf einmal. Es war sehr, sehr viel in meinem Kopf. Ich glaube, der erste Eindruck war, als ich im Bus zurücksaß, war die Erinnerung an die Kinderbaracke. Weil das fand ich sehr, sehr krass, und weil an den Wänden standen viele Namen, aber nicht von den Kindern dort, sondern irgendwelche Besucher haben halt ihre Namen da reingeritzt oder auch von irgendwelchen Fußballvereinen, und das fand ich ein bisschen respektlos, und deswegen habe ich da auch sehr oft drüber nachgedacht.
Also ich habe das generell alles nochmal Revue passieren lassen, und das war alles generell sehr krass, und ja, es war einfach auch schlimm anzusehen, manche Sachen, auch wie das alles zerbombt noch dagelegen hat. Aber ja, es war eine sehr gute Fahrt, alles in allem. Ja.
Wart ihr denn vielleicht privat auch schon mal in einem KZ zu Besuch?
Ja, im Buchenwald waren wir.
Naheliegend.
Ja, genau. Ja. Also da waren wir auch mit der Schule schon mal und auch privat.
Aber es ist doch was anderes in Auschwitz, oder? Wo ist der Unterschied gewesen?
Na, es ist auf jeden Fall größer. Also es ist noch viel mehr und es ist halt auch noch viel mehr erhalten, weil hier sind eher Museen und
Erinnerungsorte draus geworden. Und da ist halt noch alles so maßstabsgetreu fast noch, würde ich mal sagen. Ja.
Was bedeuten diese Erfahrungen für euer praktisches Leben?
Also für mich ist nochmal wichtiger geworden, dass wichtig ist, dass man halt nicht vergessen sollte, dass es wichtig ist, dass man erinnert und dass man halt auch selber vielleicht noch ein bisschen aktiv werden sollte, gerade auch, wenn man sich die politische Lage jetzt anschaut, dass man da auch gegensteuern sollte. Das ist wichtig.
Also ich habe mitgenommen, dass ich mir generell vielleicht nochmal andere KZs angucken werde, auch um die Unterschiede nochmal zu sehen. Also ich meine, das ist ja alles krass, aber es gibt ja trotzdem Unterschiede. Und dass, wenn ich auch Kinder habe, dass ich mit denen auf jeden Fall, wenn es in dem Umfang noch gibt, nochmal dahin fahren werde und denen das zeigen werde.
Und sonst drüber reden?
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr mit euren Eltern drüber geredet? Großeltern vielleicht, die das erlebt haben?
Also ich habe mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern drüber geredet, also alle, die eigentlich da waren. Und meine Eltern waren selber nicht da, aber die fanden das sehr krass, auch nochmal so wiedergegeben zu hören. Ja.
Also ich habe auch mit meinen Eltern geredet, ich habe auch ganz viele Fotos gezeigt. Und sie meinten auch, dass sie selber vielleicht auch nochmal hinfahren wollen, weil meine Mutter war bisher jetzt auch noch nicht da. Und ich habe auch so ein bisschen erzählt bei meinen Großeltern, aber die haben eher so zugemacht, weil die haben den Zweiten Weltkrieg auch noch miterlebt. Und deswegen wollten die davon eher weniger hören. Und es war ein bisschen, ja.
Dankeschön.
Gerne.
Ich fand das erste Mal, als wir tatsächlich in Auschwitz I waren, fand ich sehr emotional mitnehmend. Also vor allem dadurch, dass wir diese Führung hatten. Und dann halt wirklich auch jede Baracke einmal so durchgegangen sind und halt auch Informationen bekommen haben, die nicht unbedingt in der Ausstellung waren, fand ich, vor allem, weil es das erste Mal war und weil wir das davon noch nicht gesehen hatten, fand ich das sehr krass. Ich glaube, es ist nie leicht, darüber zu sprechen in gewisser Form, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und je mehr man darüber spricht, desto einfacher wird es, mit dem Thema umzugehen.
Also ich fand alles, was mit den Kindern zu tun hatte, sehr emotional. Wenn man diese Kinderschuhe gesehen hat oder die Kinderklamotten, auch die ganzen Bilder, die da waren. Und auch generell, es gibt einen Raum, da sind alle Schuhe aufgehäuft und auch Haare. Und da bekommt man wirklich Gänsehaut.
Und die Gespräche danach?
Es hat auf jeden Fall gut getan, darüber zu sprechen. Und klar war es nicht einfach, aber es hat mir wirklich geholfen.
Also das erste Mal, also natürlich, wenn man da reinkommt, dann ist es schon mal ein überwältigender Eindruck.
Waren Sie aber das erste Mal da?
Ja.
Auch überhaupt in einem Konzentrationslager?
Nee, das erste Mal waren wir letztes Jahr in Buchenwald mit der Klasse. Aber ich weiß nicht, das war von der Größe her nochmal was ganz anderes. Und auch, wie eben schon gesagt wurde, auf jeden Fall der Raum mit den Haaren. Also da kommst du rein und du realisierst erstmal, was. Man kann die Zahl nicht greifen an Menschen. Aber dort in dem Raum fängt man erstmal an zu realisieren, wie viele Opfer das Ganze mit sich gezogen hat. Klar, man hört Fakten, aber da realisiert man die Masse an Leuten. Oder auch, dort gibt es ja verschiedene Räume, auch wo die, wie eben schon gesagt wurde, die ganzen Sachen, die da liegen. Und das ist nicht alles. Das ist ein klitzekleiner Teil. Und dort sind Räume voller Sachen, Baracken voller Sachen von Menschen, die alle mal Besitzer hatten.
Also mich hat der Moment sehr abgeholt, als wir dann im Stammlager standen. Das war emotional absolut mitreißend und ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das alles Stück für Stück realisiert habe. Es war extrem emotional, das Ausmaß dann wirklich vor sich zu haben. Also bereits vorher hat mich das Thema sehr beunruhigt und mitgenommen und jetzt im Nachhinein kann ich nur sagen, dass es extrem wichtig war, dass ich da war und dass ich jetzt auch mehr dazu sagen kann als vorher.
Nie leicht darüber zu reden, aber es ist irgendwie immer wieder ein präsentes Thema. Egal, ob man das in Dokus hat, ob man das in der Schule behandelt oder im Alltag irgendwie durch Denkmäler damit in Verbindung kommt, es ist immer präsent und immer redenswert. Man muss darüber reden.
Von Air, von ihrem legendären Album Moon Safari aus dem Jahr 1998. Wenn ich hier immer die Beiträge heraussuche, die Interviews für den Monatsrückblick, in diesem Fall für Mai, dann merke ich immer, wie vielfältig wir berichten. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Eigenlob, aber das kriegt man wirklich manchmal nicht mit, wenn man selber nur in seinen Sendungen steckt, nur in Anführungszeichen. Natürlich höre ich auch die anderen Sendungen, aber ich kriege immer in der Komprimiertheit mit, dass man wirklich, was die Themen angeht, auch ganz unterschiedliche Beiträge dann eben hat. Teilweise sehr ernste historische Themen wie das Ende des Zweiten Weltkrieges, aber teilweise eben auch sehr auflockernde kulturelle Themen, die auch mindestens natürlich genauso wichtig und berichtenswert sind. Wie zum Beispiel der Comicpark in Erfurt, der seit 2017, also seit 8 Jahren auf der Erfurter EGA stattfindet. Und da organisieren rund 50 Menschen den Comicpark. Die Initiatoren sind Jan und Sarah. Und die haben Gott sei Dank immer noch Spaß, dass der auch in diesem Jahr Mitte Mai wieder stattgefunden hat. Und inzwischen ist es richtig faszinierend. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Erfurt- oder Thüringer-Ereignis. Das ist ein Ereignis, was bundesweit wahrgenommen wird. Und was ich hier sympathisch finde, wenn ich dann den Comicpark besuche, und ich bin nun wirklich nicht der größte Comic-Fan, dann ist das wirklich diese Offenheit der Menschen, der Fans, die da hingehen, diese Entspanntheit, weil es gibt ja immer Situationen, auch beim Comicpark, man muss anstehen, man muss warten, man kriegt vielleicht kein Autogramm, wo man vielleicht auch schnell mal gereizt werden könnte. Aber das ist nicht so. Die Menschen haben Spaß am Verkleiden, an den verschiedenen Animes, Mangas und Serien, die sie bewundern. Und das ist so eine sehr, sehr friedliche Stimmung, die ich da wahrgenommen habe. Und wir hören auch mal direkt hinein, was für Menschen ich da so auf dem diesjährigen Comic Park getroffen habe.
Also ich komme aus der Nähe von Glauchau, also Sachsen. Und ich stelle Shi King Shuan dar aus Heaven of Shield Blessing.
Ja, also ich komme aus der Nähe von Hannover. Und ich bin auch aus Heaven of Shield Blessing, halt Heshuan. Schwarze Wasser.
Ich bin Aloy aus Horizon Zero Dawn.
Ihr müsst euch vorstellen, unsere Hörer und Hörerinnen, also wir wissen immer weniger Bescheid. Was ist das für ein Anime? Also nimm uns mal mit.
Ich bin aus einem PlayStation-Spiel und zwar ist das eine Kriegerin, die gegen Maschinen in der Zukunft kämpft.
Ah, interessant. Und diese Kostümierung ist immer die Frage, ob man sich das so zusammenkaufen kann, ob das selbst genäht ist. Also wie ist es bei dir?
Bei mir ist alles selber gemacht. Die Outfits kann man von dem Charakter auch leider nicht kaufen.
Und wie lange hast du gebraucht, um dich da heute genauso zurechtzumachen? Das ist ja schon ein gewisser Aufwand.
Also mit Make-up und alle Schichten. Also es sind ja mehrere Lagen, die ich trage. Bestimmt 1,5-2 Stunden.
Ich bin V von Cyberpunk, das ist ein Spiel, da gibt es auch ein Anime zu und ja, ich wollte halt irgendwas halt machen noch, so.
Seid ihr das erste Mal beim Comic Park oder Stammgäste schon?
Na, ich bin das erste Mal hier.
Ich bin das zweite Mal hier.
Was macht den Comic Park aus?
Spaß, coole Dinge zu sehen.
Und andere Fans wahrscheinlich kennenzulernen.
Genau, auch. Und ein paar Komplimente einzufangen.
Was haben wir noch? Was war's?
Ich stelle eine Art Kommandantin dar, also militärisch, mit militärischer Posten und demnach, ja, Militärsumhang, Militärsmütze, jemand mit hohem Posten, dementsprechend auch die Waffe zum Dienst und ja, genau.
Und findet, ist es jetzt erfunden, die Figur, oder gibt es jetzt irgendwo ein Computerspiel oder ein Anime? Ich bin totaler Laie.
Genau, also die gibt es in Computerspielen und in der Serie.
Wie heißt die?
Caitlin Kieramann aus League of Legends oder Arcane, der Netflix-Serie.
Hallo. Ist hier jetzt das Synchronsprecher-Panel?
Nee, das ist ganz am anderen Ende.
Oh.
Das ist jetzt.
So.
Wow. Das ist der Aufstieg, den wir drauf lassen.
Jetzt, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich muss ja irgendwie sehen, dass mein Sprechwerkzeug in Ordnung bleibt.
Ja.
Und deshalb mache ich
Ausdenke für die Person.
Also, ich hatte bis vor kurzem gar keinen Social Media Account, weil ich prinzipiell mit dem Thema nie so viel zu tun haben wollte.
Ja, sehr zufrieden.
Ja. Radio frei, kann man sie, ich weiß, die Pausen sind heilig.
Ja, kein
kann man
Problem.
Sie im Laufen, ja,
das wäre,
danke.
Ja.
Ja. Konrad Bösherz steht mir gegenüber, Synchronsprecher, und ich sage erstmal Hallo.
Ja, hallo. Mein Name ist, wie gesagt, Konrad Bösherz, und vielleicht habt ihr meine Stimme ja schon mal irgendwo gehört.
Die Frage ist, also man kann ja mal aufzählen, wo. Also zum Beispiel Jesse Eisenberg waren, genau. Sie in The Social Network und Zombieland zum Beispiel.
Genau, und in Die Unfassbaren und auch in sonst eigentlich allen Filmen, die er so gemacht hat. Ich spreche häufiger Jay Baruchel, Ivan Rian, eine ganze Liste an Schauspielern inzwischen, Will Poulter. Aber man kennt mich auch aus Animationsserien, zum Beispiel Drachenzähmen leicht gemacht. Oder ich habe Ezra Bridger in Star Wars Rebels gesprochen und auch viel Animes. Also im Laufe der Zeit, ich mache das mein ganzes Leben. Ich habe so mit 9 Jahren angefangen. Das ist jetzt 33 Jahre her. Und seitdem mache ich halt Synchron.
Ich habe jetzt eben Sie vorgestellt als Synchronsprecher, was Sie auch sind, aber ich fand es eben interessant, Sie kommen jetzt gerade von so einem Gespräch, da haben Sie gesagt, Synchronschauspieler, um es noch ein bisschen zu verfeinern, genau, weil Sie vom Schauspiel kommen. Also offenkundig machen Sie dann schon einen Unterschied, ob man einfach gleich Sprecher ist oder vom Schauspiel kommt.
Nee. Also es ist, in letzter Zeit wird das Wort dann manche so verwendet. Ich habe überhaupt mit Sprecher überhaupt kein Problem an sich. Aber es gibt ein paar Kolleginnen, die halt sagen und Kollegen, die zu Recht sagen, ja, eigentlich spielen wir halt schon und es wertet den Beruf ein bisschen ab. Aber ich bin der Meinung, ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone. Ob man mich jetzt Sprecher oder Schauspieler nennt, ist mir eigentlich wurscht. So.
Bitte parken Sie Ihre Autos woanders. Ich wiederhole, die Fahrzeughalter der Autos, die an der Anreithankstelle widerrechtlich geparkt haben. Bitte begeben Sie sich zu Ihrem Auto und parken woanders. Vielen Dank.
War jetzt eher nur so, ich kam von hinten vom Podium und ich wollte eigentlich nur eine Unterschrift dann für Ferkel haben, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so eine extreme Sache war.
Ferkel ist Santiago Cisma oder wer spricht Ferkel?
Genau.
Also SpongeBob.
Für mich nicht. SpongeBob mag ich nicht.
Aber Ferkel aus welcher Serie? Ich war lange nicht Kind.
Winnie Pooh.
Wird vielleicht ein bisschen surreal, dann den Mann da zu sehen.
Habt ihr schon überlegt, was ihr dann sagen wollt? Ich meine, man kann ja auch einfach sagen, hallo, ich bin Fan, ich möchte aber ein Autogramm und fertig. Aber gibt's noch was, ihr unbedingt sagen wollt?
Meine Sorge ist ein bisschen, dass mir in dem Moment aus Stress heraus so eine ikonische Phrase rausplatzt wie steiniges Strandgut oder Donnerwelle.
Kurz stören, Radio Frei aus Erfurt. Ich weiß, ihr seid gerade in der Pause, aber wenn hier als Stormtrooper jemand verkleidet ist, muss ich mal fragen, wo haben Sie das her? Wo gibt's das?
Die Teile gibt's aus den Staaten größtenteils und dann ist es halt viel Eigenleistung, ne?
Was ist die Eigenleistung?
Zusammenbauen, zusammenkleben, schleifen, lackieren, all das und dann verteilt sich's aber auch. Also ich bin jetzt noch relativ regional, also die Plastikteile aus den Staaten, das Leder dazwischen aus Kanada, die Schuhe aus Shanghai, Helm auch aus den Staaten, Kleinkram aus Deutschland, gibt deutlich schlimmere. Also so ein Vader, der kommt viel aus Argentinien, Südamerika, Spanien, USA, alles Rundumkauf, ne?
Also da steckt dann schon viel Zeit und Geld quasi rein.
Also ich habe gerade mit einem zweiten Kostüm dran, ich habe jetzt mal die Zollkosten notiert, jetzt bevor Trump kam, ist ein Drittel nur Zoll. Also ich bin jetzt etwa so bei 2.500 bis 3.000 Euro Teile wert, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Und ein Drittel davon ist Zoll.
Und zweite und Ende des Gesprächs sprechen wir jetzt eben, aber das Finanzielle gesprochen, noch ein bisschen über die Leidenschaft. Das tut man ja alles aus Leidenschaft. Kannst du dich noch erinnern, wann du so dein Aha-Erlebnis bei Star Wars hattest?
Naja gut, mein Vater kam aus dem Kino. Also ich kenne die alten Filme, seit ich klein bin. Bin aber ja auch eher Baujahr von den Prequels, also Episode 1, 2 und 3. Und für mich stand dann so, als die First Order kam, auch wenn die Filme nicht so der Knaller waren, aber da stand für mich fest, ich finde die total cool und sehen böse aus, ich baue rein.
Du hast schon gesagt, du bist jetzt nicht so Fan von den Filmen. Es gibt 9 Hauptfilme, Episode 1 bis 9. Es gibt dann auch noch diese Standalone-Filme. Es gibt viele Serien, Endor, Staffel 2 ist gerade zu Ende gegangen. Bei diesem gesamten Universum, was ist da empfehlenswert wirklich?
Ich habe ja gesagt, Prequels-Kind, Episode 3, war jetzt auch 20-jähriges Jubiläum. Ist ein sehr guter Film und Rogue One. Einer der besten Filme.
Das sind die Filme und Serien?
Serie. Wäre ich Mandalorianer.
Mandalorian.
Werden wahrscheinlich die meisten sagen.
Viele sind auch total begeistert von Endor.
Ich muss gestehen, ich habe die zweite Staffel noch nicht angefangen. Die erste fand ich persönlich ein bisschen langweilig, hat sich so ein bisschen gezogen. Aber ich fand auch Ahsoka zum Beispiel sehr gut. Ja, sie machen schon was richtig teilweise.
Dann viel Spaß, da kann man aber sagen, du hast jetzt mal deinen Helm abgenommen, weil das ist wahrscheinlich auch Stress, die ganze Zeit mit Helm rumzulaufen.
Du siehst ja nicht so viel, ne? Du hörst auch nicht so viel, die Leute verstehen dich auch nicht so viel und dann in der Pause mal kurz Helm ab, einmal Luft schnappen und man wird wenigstens verstanden und man hört auch was. Das ist ganz praktisch.
Ich cosplaye Hirako Shinji aus Bleach, aber in einer anderen Version.
Du bist, ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine Prinzessin oder was, nee, was bist also, du? Ja, hier wird schon gelacht.
Das ist im Prinzip eine Version, die an die japanischen Götter angelehnt ist, aber trotzdem noch traditionell. Deswegen hat das diesen Kimono und diesen japanischen Flair dazu und eben ja ein bisschen femininer.
Es gibt ja so viele unterschiedliche Serien, deswegen müsste man erklären, Bleach, also mal kurz Hintergrund, also wahrscheinlich japanischer Anime, Fragezeichen.
Ja, genau. Also
worum geht's dann? Also Götter höre ich raus? Und
ja, im Prinzip um Seelen, um verstorbene Seelen, um lebende, um böse Seelen und wie man die eben dann auch vertreibt.
Auf dieser Insel behandeln sie das Altern mit Hypnose und behexen deine Falten. Hinterher sind sie nicht mehr nach dem Schreck, sind sie weg. Deine Feinde ein, die Freunde werden davon halber. In einem Tag hast du hier deinen Führerschein. Der Handel blüht auch wie bescheuert, überall Verträge. Wenn's nicht mehr liefe, wüsste einer, woran das dann läge. Es gibt für alles ein Fachmanier, für jeden Mensch und jedes Tier. Unter dieser Sonne, die es singt, wenn alle Kinder schlafen. Tanz Carola heute nicht so toll. Ihr Tag war nicht so gut gelaufen. Sie träumte schon seit 12 vom Saufen. War dann erst um 5 Uhr voll. An anderen Tagen könnte ich schwören, will jeder hier zu ihr gehören. Sie ist bei Gott die Königin des Vorstadtnachmittags. In all der anderen Leute Träume schleicht sich das, was sie hat. Der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Das wär der schönste Tag in seinem Leben. Seit er sich kennt, kann er sich nicht bewegen. Keine Augen, keinen Mund, keine Ohren, keinen Grund, irgendwas zu riechen. Schüttelt's eher mal, schüttelt's mehr, mal weniger. Dann wünscht er sich so sehr, er könnte kriechen. Er kröche, wenn er könnte, aufs Schafott. Er kröche endlich näher noch zu Gott. Nur fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Es fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht.
Inseln von der Band Die Sterne war das, von ihrem Album Posen. aus dem Jahr 1995. Damals war Radio Frei gerade 5 Jahre alt, noch kein laufendes Programm, sondern eher so, dass man hier und da mal wieder gesendet hat. Es gab auch noch keine gesetzliche Grundlage. Das ist heute ja alles anders. Es gibt ein Thüringer Landesmediengesetz und wir sind inzwischen ein Vollprogramm. Und das seit ziemlich genau 10 Jahren. Seit 1. Juni 2015 sind wir ein Vollprogramm. Dafür wurde immer gekämpft. Die Radiopioniere, so nennen wir sie hier, die also seit 1990 mit dabei sind, deren Ziel war das immer gewesen. Also keine Selbstverständlichkeit, dass ihr auch diese Sendung, den Monatsrückblick, hier hört. Wir blicken auf den Monat Mai zurück. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, was mich selber auch beschäftigt, weil ich das auch immer wieder hier erlebe in meinem persönlichen Alltag. Es geht um Sprache und es geht um Alltagsrassismus und immer die Frage, ab wann ist es rassistisch? Es gibt ganz eindeutige Begriffe. Und vor allen Dingen, wie reagiere ich darauf, wenn ich das erlebe, dass jemand so etwas sagt? Ich weise darauf hin. Die Frage ist immer, weiß derjenige das? Ist dem das bewusst, dass er sich hier rassistisch geäußert hat? Beim N-Wort ist das eindeutig, dann dürfte es ihm bewusst sein. Aber bei anderen Sachen, wenn man beispielsweise ein Kompliment macht, du sprichst aber schon gut Deutsch dafür, dass du irgendwie anders aussiehst, dann ist das auch rassistisch, aber mitunter demjenigen nicht bewusst. Und trotzdem ist es natürlich sehr verletzend. Und genau darum geht es im nächsten Gespräch, was Marie mit einer jungen Frau geführt hat. Eine junge Frau, die eben vom Äußeren her als anders gelesen wird und die immer wieder Alltagsrassismus erlebt. Sie hat ein Praktikum hier in Erfurt gemacht beim Zentrum für Integration und Migration. Und ihr merkt schon, das hat Gründe, dass ich den Namen nicht nenne. Wir lassen es anonym. Und Marie hat eben sich von ihr wirklich mal konkret schildern lassen, woran sie denn merkt, wenn es rassistisch wird, was eigentlich Alltagsrassismus ausmacht.
Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch mixed. Also ich habe einen schwarzen Papa und eine weiße Mama. Und das macht für mich auf jeden Fall auch nochmal eine andere Form von Alltagsrassismus, als zum Beispiel eine schwarze Person hat oder jemand aus dem Mittleren Osten oder sonstiges. Deswegen kann ich nur für meine Erfahrung sprechen. Aber für mich beginnt Alltagsrassismus einfach an dem Punkt, an dem sehr betont wird, wie andersartig ich bin. Und dass diese Überraschung, die bei vielen Fragen oder sonstigem kommt, ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen, die aber auch schon eigentlich bekannt sind. Ich habe Locken, mir wird sehr, sehr häufig, werde ich gefragt, ob man meine Hände immer da reinfassen kann oder sonstiges. Ich werde sehr oft gefragt, woher ich komme, und dann sage ich, dass ich aus Norddeutschland komme, und dann wird nochmal nachgefragt und nochmal nachgefragt und nochmal nachgefragt. Dann wird nachgefragt, woher kommen denn deine Eltern? Dann sage ich das, und dann wird letztendlich das Land meines Vaters dann zu meinem gemacht, obwohl ich mein ganzes Leben lang hier lebe und das auch mehrmals betone. Und allein schon die Tatsache, dass so oft nachgefragt wird, ist schon eine Form von Alltagsrassismus, weil ganz klar dargestellt wird, du bist anders als wir. Und du wirst nicht anerkannt als Deutsche, obwohl ich ja hier aufgewachsen bin. Ich habe nur den deutschen Pass. Das ist mein Land, genauso wie von allen anderen. Oder auch mit der Sprache, dass es durchaus häufig dann vorkam, dass Menschen tatsächlich überrascht waren, dass ich Deutsch kann. Oder ich Sprüche höre wie, du kannst ja richtig gut Deutsch. Wo ich mich halt frage, ja gut, was soll ich denn sonst? Also das ist meine Muttersprache. Hoffentlich kann ich sie gut sprechen. Ja, es sind, glaube ich, es ist schwierig, das so festzuhalten an kleinen Interaktionen oder sowas, an bestimmten Sachen. Es ist einfach nur irgendwie Fragen, die auch sehr intim sind teilweise. Also jetzt gerade sprechen wir in dem Rahmen über Alltagsrassismus, aber auch Leute, die mich dann einfach zu meinen Erfahrungen auch persönlich fragen und so ungefragt. Ja, oder meine ganze Familiengeschichte hören wollen oder erklären, warum ich jetzt hier bin und dies und das. Und es kann auch genauso positive Sachen sein, dass Menschen davon ausgehen, oh, du kannst gut tanzen oder sonst was, einfach nur dadurch, dass ich schwarz bin, kann ich halt leider nicht. Aber das sind halt auch Formen von Alltagsrassismus. Das sind keine, die mich persönlich jetzt treffen, aber ich spüre es einfach an vielen Sachen, dass Menschen nochmal betonen wollen, wir sind nicht gleich.
Und dann macht es wahrscheinlich auch so im Grunde jetzt keinen Unterschied, ob das gut oder böse gemeint ist, ne? So wie ja, du schon genau so sagtest. Du hast in dem Text geschrieben, dass du eigentlich jeden Tag Angst hast. Das ist ja irgendwie krass, also so, ne? Also das will niemand, ne? Und wovor hast du Angst?
Ich glaube, ich habe sehr große Angst davon, dass ich irgendwann mal in die Situation komme, dass ich Nazis, muss ich leider sagen, mit denen, dass es dazu kommt, dass ich alleine irgendwo bin mit denen, weil ich da einfach aus meinem Bekanntenkreis viele Geschichten gehört habe von Menschen, die wirklich körperliche Gewalt erlebt haben und ich da extrem große Angst vor habe und ich auch bei mir in der Nachbarschaft Orte habe, bei denen ich weiß, dass sich eben diese Gruppierung treffen und ich auch schon Interaktion hatte mit Menschen hier in Erfurt. Ich will nicht sagen, dass sie mir Gewalt angedroht haben in dem Sinne, aber ja, sie wollten es auf jeden Fall, sie haben es auf jeden Fall subtil zum Ausdruck gebracht, dass sie da ihre gewissen Vorstellungen haben. Und genauso habe ich auch schon eine Anzeige habe ich jemanden angezeigt, weil er eben was Verfassungsfeindliches gesagt hat und er hat auch mein Gesicht gesehen und auch meinen Namen gehört. Und das sind so Sachen, da habe ich einfach Angst, dass es irgendwann mal zu so einer ungünstigen Situation kommt, wo ich alleine bin und diese Person jetzt gerade beschließt, ich muss jetzt irgendwie Gerechtigkeit schaffen oder für meine Vorstellungen irgendwie eintreten. Zusätzlich bin ich natürlich auch eine Frau, also in der Hinsicht habe ich auch viel Angst, weil auch einfach sexualisierte Gewalt jetzt auch keine Seltenheit ist, leider. Und dementsprechend, ja, das ist, glaube ich, diese Ungewissheit, wo lauern diese Menschen und auf wen kann ich mich verlassen? Würde denn auch jemand was sagen, wenn was passiert? Weil ich da eben auch schon mein ganzes Leben lang diese Erfahrung mache, okay, es gibt Menschen, die zwar was sagen, aber es gibt auch viele, die einfach extrem still daneben sitzen. Auch als ich ein Kind war und beleidigt wurde im Bus oder sonst was, da hat sich halt keiner gemeldet. Und dann rattert es halt so im Kopf, okay, sollte es jetzt mal wirklich zu der Situation kommen, dass ich irgendwie in Gefahr komme, würde dann überhaupt jemand anhalten und mir helfen wollen? Oder wären sie dann so, ja gut, ist auch nicht mein Problem. Und ich glaube, das ist so meine größte Angst, diese körperliche Gewalt. Weil das andere, das kenne ich ehrlich gesagt schon. Das ist was, womit ich leben muss. Aber das wäre eben nochmal ein neues Level, was dann erreicht werden würde. Und bei dem ich auch weiß, dass es einfach lange Konsequenzen mit sich trägt im Sinne von psychischen Krankheiten oder sonst was. Und da habe ich große Angst vor.
Nun ist ja die Frage, was macht man mit so einer Angst? Ne? Wie geht man damit um? Du hast schon gesagt, dass du bestimmte Orte oder Zeiten irgendwie meidest hier in Erfurt. Das ist ja irgendwie schon schlimm genug. Aber ist das so der Weg, den du jetzt halt gezwungenermaßen gehst? Oder ja, wie gehst du damit um?
Ich würde sagen, dass meine erste Zeit habe ich hier damit verbracht, dass ich eben dann solche Situationen meide. Und ich hatte viel Angst, deswegen bin ich kaum alleine rausgegangen und abends zumindest, tagsüber schon, aber abends, habe dann immer meinen Freund gefragt, ob er mich abholen kann und Sonstiges. Jetzt war ich ein halbes Jahr im Ausland und habe zu dem allen so ein bisschen Abstand gehabt und habe halt auch gemerkt, wie es ist, wenn man keine Angst hat, wenn man rausgeht. Und bin jetzt so ein bisschen in der Phase, man kann es Trotz nennen oder Sonstiges, dass ich es nicht mehr einsehe, dass ich hier in dieser Stadt, in der ich ja jetzt auch schon lange bin und die auch irgendwie mein Zuhause ist, dass ich jetzt hier immer mit Angst rumlaufe und ich gewisse Orte meiden muss. Also natürlich würde ich niemals in eine Nazi-Kneipe reingehen. Das ist für mich einfach Quatsch. Das ergibt keinen Sinn. Trotzdem sehe ich es jetzt nicht ein, dass ich irgendwie Sperrgebiete habe, in die ich nicht rein darf, weil das ist für mich dann, dass sie auch irgendwie gewonnen haben, diese Menschen. Die wollen, dass ich Angst habe. Genau das ist die Masche, dass sie irgendwie hoffen, dass man dann Orte meidet, dass man wegzieht und sonstiges. Mhm. Und deswegen ich bin ein bisschen zwiegespalten, einerseits muss ich mich selbst schützen und schauen, wo bleib ich. Andererseits möchte ich diesen Menschen aber nicht den Raum geben und die Genugtuung, dass sie es jetzt geschafft haben.
Du hast ja, also vielleicht gehört das auch zu diesem Trotz dazu, dich an die Öffentlichkeit gewandt zu haben. Also diese Mail ging ja so über wahrscheinlich einen Presseverteiler. Warum hast du Ja, warum willst du das der Öffentlichkeit sagen?
Ich habe es in diesem Zuge war es gar nicht unbedingt meine Idee. Ich habe hier mit meiner Chefin darüber gesprochen und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und hatte sie mich gefragt, ob ich Interesse daran hätte, darüber mal eine Pressemitteilung zu schreiben. Und ich fand das eigentlich gar keine schlechte Idee, weil ich einfach weiß, okay, ich habe viele Freunde, die auch Migrationshintergrund haben und viele Rassismuserfahrungen haben. Ich habe viele Bekannte. Und ich weiß, nicht jeder hat die Chance, überhaupt gehört zu werden. Und ich denke, jede Situation sollte man nutzen, in der man irgendwie diesem Thema Gehör verschaffen kann. Und ich weiß einfach, dass es ich hoffe zumindest, dass es besser werden könnte in der Zukunft, dass ich, wenn ich Kinder habe, dass sie vielleicht nicht genau das Gleiche durchmachen. Und dazu gehört halt einfach, dass man über diese Themen auch wirklich mal spricht. Und dass es nicht nur so abstrakte Sachen wie Rassismus sind, sondern dass man vielleicht auch mal persönliche Erfahrungen erzählt. Gleichzeitig erwarte ich aber nicht, dass jemand das jetzt immer in seinem Privatleben tut oder so. Deswegen erhoffe ich mir, glaube ich, einfach davon, dass es, sei es nur eine Person oder sonst was, dass es vielleicht ein bisschen klickt und man ein bisschen versteht, okay, auch ich bin ein Teil davon. Weil es, glaube ich, häufig das Gefühl ist irgendwie so, okay, ich sag ja nichts Rassistisches, dann ist es auch nicht mein Thema und ich selbst bin auch nicht betroffen davon, also kümmere ich mich nicht drum. Aber der Punkt ist halt, wie mit allen Diskriminierungsformen, die ganze Gesellschaft muss dran mitarbeiten. Das ist, betrifft uns alle. Keiner ist frei von rassistischen Gedankengütern. Das ist nun mal irgendwie in uns drin. Das ist internalisiert durch unsere Gesellschaft. Und dementsprechend würde ich mich einfach freuen, wenn mehr Leute anfangen würden, auch ihren eigenen Rassismus zu hinterfragen. Unabhängig davon, ob sie meinen, dass sie irgendwie gar nicht rassistisch seien und ich bin doch so offen oder sonst was. Genau, und da finde ich es einfach, über die Presse finde ich es einfach eine gute Möglichkeit, weil es halt auch, ich glaube, viele dieser Thematiken sind auch auf Social Media und das wird immer breiter genutzt, aber es sind ja schon hauptsächlich eher jüngere Leute, die das nutzen. Und ich glaube zum Beispiel vor allem Radio wird dann vielleicht auch von einer anderen Alterskategorie gehört, hoffentlich vielleicht. genau, und dann, ja, erhoffe ich mir davon, dass vielleicht eine Person ein bisschen was dazu lernt.
Das wäre jetzt auch so, noch so eine Frage gewesen, ne? Was müsste irgendwie oder könnte passieren? Also ich weiß nicht, wir können es ja konkret machen. Ich war in der Straßenbahn, da ist eine Person mit dunkler Hautfarbe und irgendwer macht die dumm an oder macht einen Spruch. Du hast schon gesagt, so Zivilcourage oder wann bringen sich irgendwie Leute ein? Was wäre irgendwie eine gute Reaktion aus deiner Sicht?
Ich glaube, es kommt auf die Situation an für sich drauf an, weil ich erwarte auch von niemand anderem, dass er sich selbst in Gefahr begibt, um mir zu helfen. Aber zum Beispiel in der Straßenbahn, wenn etwas gesagt wird, könnte man